Alles klar, Klassik. Und das Thema mit Axel Brüggemann. Heute geht es bei Alles klar Klassik, dem Podcast der Liz-Mohn-Stiftung, um ein ganz besonderes und ein besonders wichtiges Thema. Es geht heute um kulturelle Verantwortung. Und wir wollen das am Beispiel von Bertelsmann erklären. Deshalb ist meine Gesprächspartnerin heute Karin Schlautmann. Sie ist Executive Vice President Corporate Communications eben bei Bertelsmann und damit unter anderem verantwortlich dafür, das große historische kulturelle Erbe von Bertelsmann, aber auch das gegenwärtige kulturelle Engagement zu präsentieren. Bertelsmann, traditionell ein Medienunternehmen, ist damit natürlich auch immer schon der Kunst und der Kultur verpflichtet. Man sieht das zum Beispiel auch natürlich an Liz Mohn. Sie repräsentiert die fünfte Generation der Eigentümerfamilien von Bertelsmann und sie hat die Liz Mohn Stiftung ins Leben gerufen, bei der unter anderem dieser Podcast zu Hause ist, aber natürlich auch der Gesangwettbewerb Neue Stimmen, der gerade wieder vor der Tür steht. Bei Bertelsmann wird das kulturelle Engagement unter Culture at Bertelsmann subsumiert und ihr kennt mit Sicherheit einige der Veranstaltungsreihen bzw. der Felder, die dort bespielt werden, unter anderem das blaue Sofa, die beliebten UFA-Filmnächte oder eben das Archivo Storico, in dem Noten und Dokumente der großen italienischen Komponistenlegenden von Puccini über Donizetti und versammelt sind. Und ich freue mich, dass sie jetzt da ist, die Frau, die all das koordiniert und organisiert. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Frau Schlautmann.
Hallo, Herr Brüggemann. Schön, Sie zu hören.
Wir haben ein wahnsinnig großes Thema vor uns. Wirtschaft und Kultur. Bertelsmann ist ja traditionell ein Unternehmen, ein Kulturunternehmen, ein Kommunikationsunternehmen. Da muss ja Kultur eine besondere Bedeutung spielen. Und vor allen Dingen, Sie stellen fest, wie kaum jemand anderes, dass Kultur sich immer wandelt. Wie geht Bertelsmann mit diesem Kulturbegriff um?
Also erstmal Bertelsmann als Kulturunternehmen zu bezeichnen, finde ich einen wunderschönen Begriff, den wir so nicht verwenden, aber ich finde, er trifft es sehr gut. Wir sagen, Bertelsmann ist ein Mediendienstleistungs- und Bildungsunternehmen. Vielleicht kurz für den Hintergrund, Bertelsmann hat 80.000 Mitarbeitende in über 50 Ländern, ist auf der ganzen Welt aktiv in 7 unterschiedlichen Divisionen, die sich auf unterschiedliche Unternehmensbereiche spezialisieren, aber im Kern sind natürlich sehr große Investitionen im Medienbereich dabei und ich glaube, darauf zielt ja auch Ihre Eingangsfrage oder Ihre Eingangsfeststellung ab.
Ja, ist total interessant, oder? Also wenn Sie sagen Medien und Bildung, also eigentlich würde man das ja als Kultur subsumieren, oder? Also früher war ein Buch natürlich, also wissen wir alle, Bertelsmann und Buch ist miteinander verbunden wie, weiß nicht, Frühstück und Toast, war ein Kulturgut und heute ist das ein Medienunternehmen und Bildung stellen Sie nach vorne. Also das ist ja letztlich schon ein transformierter Kulturbegriff, den Sie da pflegen, oder?
Vor allem ein transformierter Unternehmensbegriff, denn Sie müssen sich überlegen, dass Bertelsmann im kommenden Jahr 190 Jahre alt wird und ein Unternehmen, das 190 Jahre lang Teil auch des kulturellen Lebens, vor allem in Europa, aber auch auf der ganzen Welt inzwischen ist, hat natürlich eine besondere Verantwortung gegenüber den Geschäften, gegenüber den Mitarbeitenden, gegenüber einer sich stetig wandelnden Welt und damit auch einer Transformation auf allen Ebenen. Vielleicht eine Zahl dazu, Bertelsmann investiert im Jahr 6 Milliarden Euro in kreative Inhalte von etwa 20 Milliarden Wahnsinn. Umsatz. Das ist also wirklich eine signifikante Größe. Und wenn wir nochmal zurückblicken auf die Keimzelle, das Buch bei Bertelsmann, dann hat das hier angefangen in Gütersloh, ein paar hundert Meter von der jetzigen Hauptverwaltung entfernt, mit einer eher, sage ich mal, kleinen mittelständischen Druckerei, die sich vor allem auf kirchliche Literatur verlegt hat. Inzwischen verlegt Bertelsmann in 300 eigenständigen Buchverlagen auf 6 Kontinenten und wir haben in jedem Jahr 18.000 Neuerscheinungen mit etwa 700 Millionen verkauften Büchern. Das alleine sind vielleicht Zahlen, die einfach nochmal belegen, mit wie viel auch Verantwortung wir zu tun haben für die Inhalte, mit den Inhalten und damit auch mit der Kommunikation der Inhalte.
Das ist ja wirklich auch, diese Verantwortung besteht ja auch darin. Also Gutenberg würde Augen machen, wenn er sieht, wie heute Bücher vertrieben werden und dass man manchmal gar nicht mehr Papier braucht, um Bücher überhaupt zu vertreiben. Und das ist natürlich dann auch für ein Unternehmen, das damit angefangen hat und das sich heute als Medienunternehmen begreift, eine Herausforderung. Also diese Masse, diese Größe, dieser Wachstum, diese Internationalität und das globalisierende Agieren, das ist doch für Sie mit Sicherheit auch eine ewige Diskussion. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit der Verantwortung um? Nach welchen Kriterien prüfen wir eigentlich? Ist etwas in unserem Sinne? Ist etwas nicht in unserem Sinne? Das sind wahrscheinlich wahnsinnig große Prozesse, die dann da auch stattfinden, oder?
Oh, das sind so viele Fragen in einer, Herr Brüggemann. Also, und zunächst einmal würde ich sagen, dass Herr Gutenberg wahrscheinlich gar nicht große Augen machen würde, denn der war ja einer der ersten Disruptoren, die es so gab für einen klassischen Weg zu Bildung, zu Lesen. Also er hat ja einen neuen Weg gefunden, eigentlich Menschen an Bildung, an Lesen, an Bücher heranzuführen, den es vorher überhaupt nicht gab. Also wenn wir über Disruption sprechen und über das, was momentan auf so vielen Ebenen über Social Media, über neue Kanäle immer wieder kommt und für alle Geschäftsmodelle, nicht nur für Medien und schon gar nicht nur für klassische Literatur oder Musik. Also es gibt eigentlich kaum einen Lebensbereich, der sich nicht dieser Situation unterwirft. Und da war Gutenberg einer, der schon vor vielen hundert Jahren da den Weg bereitet hat. Also der gehörte sicherlich zu denen, die auch heute nach den neuesten, aktuellsten Art und Weisen forschen würde, wie er Inhalte zu Menschen bringen kann. Und das ist natürlich auch eine der Kernaufgaben von Bertelsmann, Inhalte zu Menschen bringen. Wir sehen uns als Partner der Kreativen nicht nur darin, wie können wir die Produkte bestmöglich herstellen, vermarkten, den Prozess begleiten, sondern natürlich auch, wie können wir für ein politisches Umfeld sorgen und versuchen, dafür zu sorgen, dass Urheberrechtsschutz nach wie vor eine große, große Bedeutung hat. Gerade in der digitalen Welt wird Urheberrechtsschutz sehr häufig neu bewertet und wie wichtig das ist, um Einnahmequellen, um Erlösströme für Kreative nach wie vor sicherzustellen, das haben schon Menschen vor vielen Jahrzehnten, vor vielen Jahrhunderten erkannt. Und das ist heute aktueller denn je.
Also Sie haben das jetzt ja alles subsumiert unter dem Titel Kultur at Bertelsmann, was ja auch schon sehr bezeichnend ist, weil eben da dieses at auch schon eine digitale, medienaffine Bedeutung hat. Ja, ein Ausrufezeichen ist, dass wir sozusagen im Jetzt der Kommunikation angekommen sind. Was war die Idee hinter Kultur at Bertelsmann? Einfach wirklich mal diese Geschichte und die Gegenwart zu bündeln in unterschiedlichen Projekten?
Dieser Strang Culture at Bertelsmann kommt aus der Unternehmenskommunikation heraus und wird von der Unternehmenskommunikation gestaltet, getrieben und natürlich mit Leben erfüllt. Auf all den Wegen, die für uns wichtig sind, die für Unternehmen wichtig sind und mit denen wir versuchen, die Geschichte zu erzählen und Geschichten zu erzählen. Aus unserem Unternehmen, aus den Inhaltebereichen. Culture at Bertelsmann hat natürlich sehr stark damit zu tun, dass all diese großen Themen, Digitalisierung, Reputation, Urheberrechtsschutz, seit vielen, vielen Jahrzehnten eine entscheidende Rolle spielen, die wir versuchen zu subsumieren, um zu zeigen, wie wichtig Kultur, wie wichtig unsere kulturellen Inhalte, wie wichtig die Arbeit mit Kreativen, für Kreative und die Möglichkeiten für Kreative für ein Haus wie Bertelsmann sind. Und dazu haben wir einen eigenen Strang in der breit angelegten Unternehmenskommunikation gelegt. Wir machen natürlich auch alle anderen Arten von Kommunikation. Aber eine unserer eigenen Kerngeschichten ist dieses Culture at Bertelsmann. Und wir haben das große Glück, dass wir da sehr gefördert werden von unserem Vorstandsvorsitzenden Thomas Rabe, der das für sich zu einem Herzensprojekt gemacht hat.
Auch aus dieser Tradition dieses Medienunternehmens heraus wahrscheinlich, oder?
Es ist eine Plattform für das Unternehmen, für die Kreativinhalte des Unternehmens. Und für Herrn Rabe ist es natürlich auch ganz klar so, dass er sagt, so wie früher unterschiedliche Unternehmen, auch das Rekordi-Archiv, das Sie gerade angesprochen haben, immer wieder die Rekordis, die damals die Opernwelt verändert haben durch ihre Art zu arbeiten, Ansprechpartner für Kreative sind. So ist es Bertelsmann heute. Wir sehen uns ganz klar als Partner der Kreativen auf der ganzen Welt. Partner, die mit uns arbeiten, mit denen wir gestalten, mit denen wir es schaffen, immer wieder großartige Erfolge zu feiern. Und das möchten wir gerne herstellen. Die New York Times hat gerade eine neue Bestsellerliste herausgebracht über die besten 100 Bücher seit Beginn dieses Jahrtausends. Davon sind fast 50 von Penguin Random House verlegt, also dem Buchverlag, der zu 100% zu Bertelsmann gehört. Ja. Super Quote, oder? Wir freuen uns sehr. Ja,
absolut.
Gerade sind die Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis bekannt gegeben worden. Da sind wir mit 20 Nominierungen dabei, jetzt rein in Deutschland. Wir waren für 4 Oscars nominiert. In jedem Jahr sind Bertelsmann Musikerinnen und Musiker für die Grammys nominiert. Also es ist wirklich eine großartige Geschichte, wie unsere Inhalte, unsere Kreativschaffenden eine so große Bedeutung erlangen und wir das unterstützen können als Unternehmen und auch als Unternehmenskommunikation, das macht uns stolz.
Ja, absolut. Und das, auch diese Sachen, die Sie jetzt gesagt haben, sind natürlich die großen Unternehmensleistungen auch. Aber was Sie dann auch bei Culture at Bertelsmann machen, sind ja eben auch dann so die Nischen trotzdem noch zu bedienen, wo wahrscheinlich so Keimzellen von Kultur entstehen. Gehen wir mal zum Archivo Storico. Also das ist dieses Archiv, was Sie damals, ich glaube, gekauft haben. Ne? Also das Ricordi-Archiv, in dem diese ganzen Noten von den großen italienischen Komponisten eigentlich sind, Puccini vor allen Dingen, wo jetzt auch die Puccini-Ausstellung in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin stattgefunden hat. Das sind ja dann Sachen, wo sie eben, die eben nicht der große Filmpreis, nicht die Top 100 der Buchliste der New York Times, sondern das sind dann ja eher tatsächlich Leidenschaften und vielleicht auch historisches Bewusstsein. Mit anderen Worten auch eine Sichtbarmachung von Unternehmenskultur.
Sichtbarmachung von Unternehmenskultur und ich würde zu den Begrifflichkeiten, die Sie gerade genannt haben, noch Verantwortung hinzufügen. Also es geht natürlich geht es um Cultural Heritage, es geht aber auch um Verantwortung, die ein Unternehmen immer wieder trägt für die eigene Geschichte, für damit verbundene Inhalte, für alles, was eigentlich ein Unternehmen ausmacht. Ein Unternehmen existiert ja nicht nur im Hier und Jetzt und im Heute, sondern es hat eine Vergangenheit, es hat eine Zukunft und es geht, Brücken zu bauen zwischen diesen unterschiedlichen Welten. Und bei dem Archivio Storico Ricordi ist es tatsächlich so, dass in Anfang der 90er Jahre wurde die gesamte Ricordi Firma erworben. Dann wurden Teile immer wieder verkauft und am Ende stand man dann vor der Entscheidung, oh, was machen wir denn mit diesem wunderbaren Archiv? Dann hat sich damals schon Herr Rabe, damals noch in seiner Rolle als Finanzvorstand von Bertelsmann, das Archiv etwas näher angeschaut und hat festgestellt, das sind ja unschätzbare Werte, die man ja auch so gar nicht verkaufen kann und für die auch jemand Verantwortung übernehmen muss. So, das hat Bertelsmann getan. Wir haben dieses Archiv behalten, alle anderen Geschichten, die rund um den Ricordi-Plattenverlag da waren, sind weiterverkauft worden. Und jetzt hat Bertelsmann, ist jetzt Eigentümer des größten und wertvollsten Opernarchivs der Welt in Mailand. Das klingt jetzt so.
Ich weiß es noch, in den 2000er Jahren war ich da mal mit Daniel Barenboim. Ne? Also es ist ja tatsächlich, der hat sich das da alles angeguckt und der ist fast umgefallen, weil er gesagt hat, das ist ja unglaublich, was ich hier alles vor meinen Augen habe. Ja? Ja. Also das ist wahrscheinlich das, was Sie auch mit Verantwortung meinen. Ne? Das ist ja etwas, was, wo man normalerweise denkt, ist auch eine staatliche Verantwortung, aber da sind dann tatsächlich auch Unternehmen da, wenn ein Staat es nicht mehr schafft, Selbstverantwortung zu nehmen. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was in einer Gesellschaft, in einer Kulturgesellschaft wichtig ist, dass unterschiedliche Schultern diese Verantwortung stemmen, oder?
Absolut. Und jeder da auch an der Stelle, die für ihn richtig ist oder wo er oder sie sich verantwortlich fühlt. Und für Bertelsmann ist das ganz klar in diesem kulturellen Erbe der Fall. Und dieses Archivio Storico Ricordi, wenn Sie da waren, haben Sie ja eine Vorstellung davon, umfasst ja wirklich alles, was mit den großen italienischen Komponisten zu tun hat. Also Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Puccini. Es ist unfassbar. Und wenn man da ist und da ist wirklich dieser Hauch dieses ganz Besonderen, diese Weltstars der Klassik, die da in diesem Archiv zusammengeführt sind. Und Bertelsmann hat es sich zur Aufgabe gemacht, das sichtbar zu machen. Also wir digitalisieren, wir versuchen immer wieder Dinge in unterschiedlichen Ausstellungen sichtbar zu machen, bestücken auch große internationale Ausstellungen mit Stücken aus dieser ganz besonderen aus diesem ganz besonderen Archiv. Natürlich haben wir für erstmal, sage ich mal, archivisch korrekte Verhältnisse gesorgt. Also am Anfang war das eher so wie...
Was ja wichtig ist, ja, weil sonst zerfällt Ihnen der ganze Kram.
Genau, also dass man nicht mehr darüber spricht, dass es ist zu warm, wir machen mal ein Fenster auf, sondern wir haben eine ordentliche archivische Situation geschaffen, was natürlich großartig ist. Es geht ja dabei nicht nur um Noten, sondern es geht auch um Kostüme, um Bühnenbild, um Schriftwechsel zwischen unterschiedlichen Menschen. Und es ist spannend, so eigentlich auch in die Operngeschichte Europas einzutauchen. Denn wenn wir über diese großen Namen sprechen, dann ist das ja im Herzen der Operngeschichte Europas. Also wirklich eine großartige Geschichte. Ja, und die werden wir dann immer wieder auch mit großen Ausstellungen zum Leben erweckt. Und das war Anfang diesen Jahres in Berlin ganz sicher der Fall mit der großen Ausstellung Opera Meets New Media zum 100. Todestag von Giacomo Puccini.
Wo man wieder dann auch ganz andere Sachen lernen konnte außerhalb der Musik, nämlich wie man Musik vermarktet, verkauft und so weiter und so fort. Da würde ich jetzt gerade, passt die Frage genau auch da rein. Warum müssen Unternehmen sich darum kümmern, wo man doch auch sagen könnte, gerade sowas, so ein historisches, nationales Archiv, wäre doch eigentlich Aufgabe einer Regierung oder der Europäischen Union oder ich weiß nicht was. Wie wichtig ist es, dass Unternehmen tatsächlich da auch Verantwortung übernehmen und in welcher Form kommt man da sozusagen staatlichen Verpflichtungen ins Gehege? Wie handhaben Sie das?
Also wir arbeiten sehr eng mit allen staatlichen Stellen und Behörden zusammen, logischerweise speziell in Italien, wenn es rund um das Archivio Storico Ricordi geht. Es ist ja ein nationales Kulturgut in Italien.
Da versteht man keinen Spaß. Ja,
da versteht man keinen Spaß, zu Recht, vollkommen zu Recht. Ja. Und es ist aber auch so, man könnte es auch nicht ins Ausland verkaufen. Also es gibt jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, dass irgendjemand sagt, ach super, ich wollte schon immer meine Privatsammlung mit einem Original, einer Originalpartitur von Verdi nun irgendwie nochmal ausbauen. Das geht überhaupt gar nicht und das ist auch richtig so. Also von daher sind wir sehr stark in den jeweiligen Abstimmungen mit den staatlichen Stellen, gerade rund um das Archiv. Aber ich glaube, dass Unternehmen sehr unterschiedlich mit ihrer Verantwortung gegenüber sehr unterschiedlichen Bereichen umgehen. Jeder hat da vielleicht auch einen eigenen Zugang. Bei Bertelsmann ist ja gesellschaftliche Verantwortung ein sehr hohes Gut, wie Sie wissen. Einer der Shareholder von Bertelsmann ist die Bertelsmann Stiftung. Fast 80% fast 80% der Anteile liegen in der Bertelsmann Stiftung, wo Reinhard Mohn ja schon in den 70er Jahren eben große Unternehmensteile in eine Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung überführt hat. Und dass für uns bei Bertelsmann die Frage sich gar nicht stellt, muss man sich engagieren, muss man sich nicht engagieren, sondern für uns ist das völlig klar. Es gibt gesellschaftliche Verantwortung, gehört für Bertelsmann dazu und damit auch für die Unternehmenskultur und für die Unternehmenskommunikation. Und das alles führt zu einer Unternehmenskultur, danach hatten Sie ja auch gefragt, die ein verbindendes Element an den Stellen herstellt. Andere Unternehmen gehen andere Wege. Wir haben natürlich, sage ich mal, auch aus unseren eigenen Produkten heraus einen ganz eigenen Zugang. Wir kaufen ja nicht zu. Wir würden jetzt, es ist aller Ehren wert, wenn sich Unternehmen entscheiden, große Orchester, große Ausstellungen, ähnliche Dinge zu fördern. Das ist aber nicht unser Weg, weil wir sagen, wir haben unsere Autorinnen, Autoren, mit denen wir eine große Literaturreihe, das Blaue Sofa haben. Wir haben das Ricordi-Archiv in Mailand, also versuchen wir uns auf dem
Weg. Nächte ganz, machen Sie, glaube ich, noch
wir machen runter, die, genau. Genau, die Ufer-Filmnächte, vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt. In den 60er Jahren wurde die Ufer von Bertelsmann gekauft und diese Filme feiern ja alle mehr oder weniger 100. Geburtstag, aus den 1920er Jahren. Die ersten Stummfilme, wo Deutschland ja wirklich eine große Rolle für die Stummfilmtradition auf der ganzen Welt hatte. Diese Rechte sind damals mit dem Verkauf der Ufer an Bertelsmann in eine eigene Stiftung gegangen, die Murnau-Stiftung, die eine staatliche Stiftung ist. Und wir arbeiten jetzt eng mit der Murnau Lindau-Stiftung zusammen, um immer wieder einzelne Filme zu restaurieren. Wir geben Zuschüsse für Digitalisierung dieser Filme. Und wir haben natürlich mit den Ufer-Filmnächten, was ein Stummfilmfestival in Berlin ist, wo über 3 Tage lang der Stummfilm wirklich zelebriert wird, mit mehreren tausend Zuschauerinnen und Zuschauern, Live-Musik auf der Museumsinsel, Open Air, eine wirklich großartige Veranstaltung, die fest im Berliner Kulturkalender ist und fest im Bertelsmann-Kalender, ja, auf jeden Fall.
Das zeigt nochmal, führt mich noch einmal zu dieser Frage, dass sich das ja auch nicht ausschließt. Ne? Also staatliche Kulturförderung und Unternehmenskulturförderung müssen da Hand in Hand gehen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Beobachtung, gerade in dieser Zeit, in der ja auch politisch immer wieder darüber diskutiert wird, soll sich Staat noch Kultur leisten? Können wir uns überhaupt Bildung noch leisten? Ist ja auch ein großer Schwerpunkt von Bertelsmann. Ne? Merken Sie da eine Verschiebung, die Ihnen Sorge macht, oder sagen Sie, nee, die Balance ist eigentlich vollkommen in Ordnung und so wie es ist, kann es schon bleiben?
Also ich möchte mir da nicht anmaßen, die Kulturpolitik in Deutschland oder Europa zu beurteilen. Für uns ist es wichtig, in enger Partnerschaft auch mit den jeweiligen Ländern, mit den jeweiligen Behörden zu arbeiten. Zum Beispiel arbeiten wir für die Ufer-Filmnächte und auch für andere Organisationen sehr eng mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zusammen, die ja eine auch staatliche Einrichtung ist und wo wir eine wirklich großartige Kooperation haben, von der wir, denke ich, beide Seiten sehr profitieren. Und ich glaube, das ist ein guter Weg. Wie finden wir einen Weg, zumindest für Bertelsmann kann ich das so sagen, wie wir mit solchen Institutionen so arbeiten können, dass es für beide Seiten neudeutsch Win-Win ist, damit alle wirklich etwas davon haben und damit wir wirklich auch mit Dinge gemeinsam kreieren können, die einen Mehrwert haben. Wir sehen das bei den Ufer-Filmnächten, wo wirklich mehrere tausend Menschen kommen. Das hat einen echten Mehrwert. Das findet nicht im luftleeren Raum statt und hat trotzdem den Anspruch, wir möchten Kulturgut von vor 100 Jahren für zukünftige Generationen bewahren und erhalten. Wir digitalisieren, wir machen es zugänglich, wir schaffen eine Bühne, die es vorher nicht gab, und zeigen damit eine Kulturform, die vielleicht sonst einfach zerfallen würde, die es nicht mehr gibt, weil vielleicht zu wenig Geld da ist für eine Digitalisierung, weil vielleicht irgendwann auch zu wenig Interesse da ist, wenn es kein Festival dieser Art mehr gibt. So wie man einen solchen Abend auf der Museumsinsel erlebt, jetzt waren die Uferfilmnächte gerade wieder vor einigen Wochen, wie man es da erlebt, wird man es...
Man hört die Begeisterung, naja, das...
Ja, man wird es nie wieder an einem Ort jemals wieder so erleben können. Wenn ich das noch ergänzen darf, für uns ist natürlich sehr stark, wenn wir über politische Zusammenarbeit sprechen, wichtig zu erkennen, wie stark Urheberrechtsschutz ist. Ich habe das anfangs schon einmal erwähnt. Urheberrechtsschutz ist am Ende eine Basis für die Erlösquellen von Künstlerinnen und Künstlern, aber auch von Unternehmen. Und da muss einfach auch in einer modernen, in einem digitalen, in einem Social-Media-Zeitalter, auch vielleicht in einem künstliche Intelligenz-Zeitalter eine politische Grundlage geschaffen werden, dass diese Erlösquellen weiter auch sein können. Denn sonst nützt alle Förderung gar nichts, wenn wir Kreativen heute nicht mehr die Chance geben, sich selbst eigentlich zu entwickeln und damit auch Geld verdienen zu können.
Ja, je digitaler die Distributionswege werden, desto wichtiger ist das ja sogar. Ne? Also wenn jeder zugreifen kann, ist es ja umso wichtiger, dass wir da Regeln finden wahrscheinlich. Ne?
Das ist so.
In dem Sinne sind Sie natürlich auch Lobbyist, ne? Also im positiven Sinne.
Ja,
Lobbyist für Kulturschaffende, für Kreatives, Kreativsein. Ne?
Dafür sind wir sehr gerne Lobbyisten. Das ist für Bertelsmann im Kern seiner Geschäftsmodelle und im Kern seiner Partnerschaft für Kreative sind ja auch, welche Erlösströme kann man denn herstellen, damit am Ende das für alle ist.
Das ist wahrscheinlich auch der große Unterschied, wenn wir über staatliche Kulturförderung und über Kulturförderung wie Culture at Bertelsmann reden, dass natürlich da auch unterschiedliche Perspektiven, also eine staatliche Verantwortung und eine Unternehmenskulturverantwortung, wahrscheinlich da ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Kultur bringen, die sich aber, wie Sie sagen, historisch ja schon immer ergänzt haben. Von daher ist das ja gar nichts Neues eigentlich. Ne?
Es ist nichts Neues, das muss man sich auch immer wieder klar machen, und das ist auch eine unserer Botschaften, die wir immer wieder auch versuchen zu setzen. Jede Generation hat ihre Herausforderungen gehabt, aber für Bertelsmann 190 Jahre Unternehmensgeschichte natürlich auch ein Prozess, der durch die, ja, man kann schon fast sagen Jahrhunderte, dann damit natürlich auch immer wieder eine Bedeutung hatte. Sie haben häufiger den Begriff Unternehmenskultur genannt. Unsere Essentials lauten Kreativität und Unternehmertum. Ich glaube, das verbindet es ja sehr gut, auch das, was Sie gerade gesagt haben. Wir haben einen kreativen Zugang zu Produkten, wir haben einen Umgang mit Kreativen, wir sehen uns als Partner der Kreativschaffenden, der Kreativindustrie, aber es geht auch um Unternehmertum. Und das ist natürlich der zweite oder die andere Seite der Medaille, die genauso wichtig ist für ein Unternehmen und aber auch für viele Künstlerinnen und Künstler. Auch die wollen ja gerne, dass ihre Produkte wertgeschätzt werden und dass ihre Produkte eine hohe Anzahl an Lesern, Hörern, Zuschauern finden. Das ist ja wahnsinnig wichtig für alle Seiten. Und das ist natürlich auch der Unterschied zu einem staatlichen Auftrag.
Genau, das, was ich meine, ne?
Genau, also wir sehen uns nicht als jemand, der den staatlichen Auftrag abnehmen würde oder wo wir sagen würden, wir möchten uns einmischen in den staatlichen Auftrag zur Kulturförderung. Wir sehen uns aber als Partner von allen Institutionen, mit denen wir in all unseren Projekten immer wieder zusammenarbeiten und freuen uns sehr, da auch die Wertschätzung zu erfahren und auch die Unterstützung zu erfahren.
Ich glaube, das ist genau diese logische Konsequenz, ne, zwischen staatlicher Kulturförderung und Unternehmenskulturförderung, dass da diese Interessen eigentlich zusammenfallen und am Ende eine große Kulturnation natürlich beflügeln. Einen Gedanken habe ich noch, weil ganz wichtig dafür ist natürlich Kontinuität. Und das haben Sie eben schon angedeutet, dass Bertelsmann natürlich qua eigener Geschichte eine Kontinuität da drin hat. Aber ist das auch ein Thema, was Sie intern beschäftigt, dass man sagt, wenn man sowas, also wie gesagt, ich war dabei damals am Anfang vom Archivo Storico, da war ja ganz klar, das kaufen wir jetzt nicht, um das irgendwie mal eben schnell zu machen und so einen schnellen Effekt zu haben, sondern da wussten sie schon, wenn wir das jetzt übernehmen, dann haben wir richtig viel Verantwortung damit. Dann müssen wir nämlich eben diese Klimaanlagen da einbauen. Dann müssen wir das notfalls auch archivieren, wenn da gerade keiner Interesse dran hat. Sie haben sich da einen richtigen Klotz ans Bein gebunden, nicht für 5 Jahre, sondern wahrscheinlich für, bis Bertelsmann nicht mehr existiert. Sind das Diskussionen, die Sie auch intern führen? Kontinuität als ganz wichtigen Faktor?
Kontinuität ist generell ein wichtiger Faktor für Bertelsmann. Also aus der langjährigen Unternehmensgeschichte heraus, aber auch wenn Sie sich die Unternehmensteile anschauen, die unterschiedlichen Divisionen. Wenn wir darüber sprechen, dass das Buch hier mit dem Buchdruck 1835 angefangen hat und Bertelsmann jetzt der Besitzer des größten Publikumsverlags der Welt ist, dann zeigt das ja in sich schon eine große Kontinuität. Musik ist ein anderes Thema. Bertelsmann hat diese große Geschichte, die nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen hat mit Musik, die heute mit den Grammys und anderen großartigen Erfolgen weitergeführt wird. Also Kontinuität in den Dingen, die Bertelsmann macht, immer natürlich durch eine moderne Brille gesehen, immer durch zeitgemäße auch Darreichungsformen, Geschäftsmodelle begleitet, ist wahnsinnig wichtig. Und wenn Sie auf kulturelles Engagement ansprechen, was übrigens für viele Arten von Engagement geht, dann geht es, glaube ich, immer um eine Langfristigkeit. Es hilft den wenigsten. Es hilft, glaube ich, sehr wenig zu sagen.
Wir kennen schon auch anders. Ne? Wir kennen ja auch den schnellen Effekt und bum, bum, bum und viel, viel Geld für einmal Aufmerksamkeit. Das gibt es durchaus ja auch. Ja? Also das ist ja auch legitim für die, die es machen, aber das ist natürlich eine ganz andere Form von Kulturförderung.
Dann. Absolut legitim. Da sprechen wir dann aber auch über Reputation und wenn Sie über das Archivio Storico Ricordi sprechen und die einzubauenden Klimaanlagen und die Digitalisierung und die Räumlichkeiten, die wir in Mailand dazu haben und der Umgang mit diesem Weltkulturerbe, das es so kein zweites Mal gibt, dann ist jedem hier auf den Entscheidungsebenen bei Bertelsmann klar gewesen. Das ist ein langfristiges Engagement, das man eingeht. Das ist eine besondere Verantwortung, die Bertelsmann damit hat und die Bertelsmann auch gerne wahrnimmt. Das muss man vielleicht auch sagen, weil wir uns eben auch als Teil der europäischen Kulturgeschichte sehen. Und da ist natürlich das Ricordi-Archiv ein wirklich sichtbares Beispiel. Wir haben allein 3 Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten in Mailand. Die gehören auch hier mit zur Unternehmenskommunikation, aber die haben natürlich einen sehr speziellen Auftrag da vor Ort. Ort, das herzustellen. Und für uns ist dann die große Chance auf der anderen Seite, da alles, was da passiert, in solchen wunderbaren Ausstellungen, die Sie besucht haben oder anderen Situationen darzustellen, um dann auch wieder darauf hinzuweisen und unsere großen Botschaften, die wir ja auch mit Bertelsmann verknüpft darüber dann darstellen möchten. Sie haben das eben als Lobbyismus für die Kultur bezeichnet, natürlich auch zu verbinden und auf der ganzen Welt sichtbar zu machen. Wir waren mit Ausstellungen in New York, wir waren in London, wir waren überall auf der Welt, um das darzustellen. Vielleicht darf ich das ganz kurz ergänzen. Es gibt darüber hinaus natürlich immer auch mal einzelne Geschichten, große Ausstellungen, die wir dann aber auch wieder aus uns heraus fördern. Wir hatten ein großes Projekt, Last Folio. Das ist ein großes Fotoprojekt von zwei Künstlerinnen und Künstlern, eine Filmemacherin und ein Fotograf, die auf der ganzen Welt jüdische Kultur, die in Vergessenheit zu geraten drohte, fotografiert haben nach dem Zweiten Weltkrieg, was wir hier in Deutschland, in unterschiedlichen anderen Ländern, aber bis nach Brasilien gebracht haben als große Ausstellung. Wir haben aber auch Neil Preston, einen der größten Rockfotografen aller Zeiten, sichtbar gemacht. Wir haben sehr viele, sehr unterschiedliche Geschichten. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern immer wieder zusammen, um einfach auch auf ganz punktuell wichtige Themen aufmerksam zu machen. Und wir haben diese großen langlaufenden Projekte wie das Blaue Sofa, wie das Archivio Storico Ricordi, wie die UFA-Filmnächte, die eigentlich am Ende dann die großen Säulen bilden.
Jetzt haben wir uns ein bisschen verplaudert, aber trotzdem würde ich gerne noch die letzte Frage ganz kurz anschneiden. Jetzt haben Sie diese Außenwirkung klar gemacht. Wie wichtig ist denn dieses kulturelle Engagement auch für die Innenwirkung? Und da sind wir wieder beim Kulturunternehmen und bei der Unternehmenskultur. Das eine, das nach außen geht und das andere, das nach innen geht. Das heißt, Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter bei Bertelsmann kriegen ja auch mit. Ey, ich bin hier in einem Unternehmen, das da sich außen so positioniert, wie Sie das tun. Hat das eine Wirkung auch für das innere Klima eines Unternehmens?
Also Unternehmenskultur ist für Bertelsmann ein extrem wichtiges Thema und natürlich ist gesellschaftliche Verantwortung ein großer Teil dieser Unternehmenskultur und das ist auch für alle Kolleginnen und Kollegen weltweit ein bindendes Element. Wir haben über die Essentials gesprochen, über Kreativität und Unternehmertum, die auch für alle 80.000 Mitarbeitenden von Bertelsmann bindend sind und ein Bindeglied zwischen allen auch darstellen. Und dass wir diese Essentials auch über solches kulturelles Engagement mit Leben erfüllen oder dass wir solche gesellschaftliche Verantwortung zeigen, zeigt ja dann immer wieder auch das Bindeglied für alle Kolleginnen und Kollegen, was dann einzahlt auf diese große Essentials-Diskussion, was einzahlt auf das tägliche Erleben. Und ich glaube, dass der ein oder andere und die ein oder andere sehr viel Freude auch hat, die einzelnen Veranstaltungen zu begleiten, zu sehen oder darüber zu lesen. Und ich hoffe doch sehr, dass sich auch alle ein bisschen darüber freuen, wie Bertelsmann an der Stelle wahrgenommen wird und sich zeigt.
Ich danke Ihnen, dass Sie da die Zeit gefunden haben, uns das mal ein bisschen zu erklären und zu erläutern, wie wichtig Kulturunternehmen, öffentliche Förderung von Kultur für ein Unternehmen ist. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Brüggemann, hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke für die Einladung.
Karin Schlautmann war das, Executive Vice President Corporate Communications von Bertelsmann, die uns hier einen kleinen Einblick gegeben hat in die große kulturelle Arbeit von Bertelsmann, unter anderem mit all den Projekten bei Culture at Bertelsmann. Und mit Culture, mit Kultur geht es auch weiter, natürlich nächsten Freitag, dann mit dem Update, dann mit Doro. Liebe Grüße von hier aus, liebe Dorothea, wir freuen uns auf dich. Ich sage, haltet die Ohren steif, habt eine schöne Woche, bis dann.